Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen: Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Marius Bühlmann. Hey, Marius!
Schön, mit dir zu sprechen, Christian.
Marius und ich, wir sind gerade wie viele andere zurück vom Boxenstopp in Würzburg. Das ist unser alle zwei Jahre stattfindendes Treffen für Leitungsverantwortliche in Vineyard Dach. Wir wagen heute in diesem Flow einen Rückblick auf das Treffen und haben dabei vor allen Dingen das Motto »Sein Momentum, dein Move« im Fokus. Ich bin richtig gespannt. Hey, doch bevor wir reingehen, möchte ich dich vorstellen. Marius, du bist verheiratet, ihr habt eine Tochter und du bist Teil des Vineyard Dach Leitungsteams und leitest die Vineyard Bern. Mich würde mal interessieren, wenn du in Bern bist, wie sieht ein typischer Tag bei dir aus?
Hey, kommt ganz darauf an, welcher Tag es ist. Wenn es ein Montag ist, da habe ich morgens frei. Das bedeutet, dass ich zu Hause meine Hausarbeiten erledige, Bäder putze und dann am Mittag habe ich meinen ersten, so ein Connect, eine Zweierschaft, an der ich jeden Montag jemanden anrufe für nur eine Viertelstunde. Wir tauschen kurz aus und beten füreinander. Und danach, je nachdem, habe ich Meetings, Coachings oder ich arbeite an einer Predigt oder schreibe irgendwie einen Pastoralbrief oder so.
Okay.
Das wäre Montag. Dienstag ist eigentlich immer Meetings, ob es Leitungsteamtreffen sind oder dann auch mit dem Gottesdienstteam, wo wir die Gottesdienste des kommenden Wochenendes erarbeiten oder ein Führungsgespräch. Und das geht dann während der ganzen Woche so weiter.
Okay. Hey, wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Puff, keine Ahnung. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe vor einigen Jahren mal so einen Moment gehabt, das war im 08, wo mein innerer Motor ins Stocken gekommen ist. Und ich habe da mit Gott einen Deal gemacht. Also er hat mich auf die Ruherhythmen hingewiesen. Wir haben es da umgedreht. Die Frage war nicht, wie viel arbeitest du, sondern hast du einen Ruhetag? Und deswegen, seit ich diesen Ruhetag achte und nicht mehr darauf achte, wie viele Stunden ich arbeite, geht's mir richtig gut, mehr Kreativität, lebe mehr aus der Ruhe. Deswegen kann ich nicht haargenau sagen, wie viele Stunden ich arbeite.
Sehr cool. Hey, das klingt richtig gut. Sabbat sozusagen?
Genau. Und das Schwierige war herauszufinden, wie ich denn zur Ruhe komme. Weil es ja nicht ein freier Tag. Einfach ein freier Tag ist was anderes als ein Ruhetag. Das war dann die zweite Frage, herauszufinden, wie komme ich überhaupt zur Ruhe? Und das ändert sich auch wieder immer, je nach Lebenssituation, ob du Kinder hast, die Kinder in der Schule sind oder was auch immer. Und das immer wieder herauszufinden, wie komme ich zur Ruhe, ist eine spannende Sache.
Was für Werkzeuge hast du bisher ausprobiert?
Also es geht ja sehr darum, dich selbst kennenzulernen. Also ich merke, für mich bedeutet es, weil ich sonst ein recht durchgetaktetes Leben habe, nichts zu müssen. Ich bin ein extrovertierter Typ. Ich habe kein Problem, jemanden zu besuchen und so jemandem helfen zu gehen, aber einfach zu wissen, ich muss nichts. Und daneben können es andere Dinge sein. Eben einfach nichts tun oder spielen oder mal, wir gehen auch mal pilgern, Caro und ich. Das können dann unterschiedliche Dinge sein. Für mich ganz komisch, ich merke, für mich ist das Bibellesen relativ wichtig. Und ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich einige Tage nicht lese, dass ich schneller negative Gedanken über mich selbst habe. Ich merke irgendwie, wenn ich die Schrift lese, habe ich wie einen Filter, der meine Gedanken schützt. Ganz komisch.
Wow. Bibellesen hat ja ganz viel mit unserem Gottesbild zu tun. Was ist die größte Stärke von deinem Gottesbild?
Ich weiß nicht, ob ich es Stärke nennen würde oder einfach mehr eine Beschreibung, wie es ist. Ich bin aufgewachsen in einer sehr authentischen Familie, die sehr echt war. Also meine Eltern, die Vineyard Bern gegründet haben, die Vineyard Bewegung auch begonnen haben und lange geleitet haben, die in Deutschland, Österreich und Schweiz, die waren immer so echt. Also da gab es nicht eine Version meiner Eltern in der Gemeinde und eine Version zu Hause, sondern die hat übereingestimmt. Wenn die zu Hause Krach hatten, haben die es gesagt. Und diese Authentizität, das war etwas, das mir nahe gekommen ist. Und ein zweites Erlebnis, das mich sehr geprägt hat, ich muss etwa 13, 14 gewesen sein, als mein Vater mich in einem Urlaub zur Seite genommen hat und gesagt hat, Marius, ich liebe dich, ich stehe zu dir, ich werde immer hinter dir stehen, ganz egal, was du tust. Und das hat mich irgendwie befreit, für ihn was zu tun. Und dieses Wissen, der liebt mich, auch wenn ich es voll verbocke, der wird immer zu mir stehen. Dieser Liebe gewiss zu sein, das kommt natürlich mit einer Freiheit, dich selbst zu sein, nichts produzieren zu müssen.
Okay. Also es klingt so, als wenn du dich nie hast vor Gott verstecken müssen?
Nee, das hat auch bedeutet, wenn ich irgendwie mal was gemacht habe, was nicht okay war. Ich ging immer gleich zu meinen Eltern. Ich habe auch nicht gewartet. Und das Coole war, dass diese Dinge deswegen nie Kraft entwickeln konnten. weil ich Dinge immer gleich zum Ausdruck bringen konnte und sie nicht Kraft in meinem Leben entwickelt haben.
Okay.
Dass da nichts verstecken zu müssen, dass Gott kein Problem mit meinen schwarzen Seiten hat, sondern Lösungen. Mhm. Und dann zu erleben, wie er eben deswegen, wie seine Gegenwart mein Leben erfüllt, das war richtig cool. Sogar wenn ich Dinge getan habe, die nicht so cool waren.
Okay.
Ich hatte auch nie eine Zeit, in der ich rebelliert habe, weil ich musste mich gar nicht abgrenzen in dem Sinne. Und als ich in meiner Jugendzeit, da habe ich mal einen Anruf gekriegt von einem Journalisten, der unter Kindern von Leitern von Gemeinden eine Umfrage gemacht hat. Und ich war der Einzige, der es gut erlebt hat. Und nur eine weitere Person hat sich mit Namen nennen lassen. Alle anderen wollten anonym bleiben. Das hat mich schon getroffen und einfach dankbar gemacht, zu merken, hey, ich bin so dankbar, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo man sich selbst sein kann, wo man nichts verstecken muss. Und zu merken, dass genau das Erfahren dieser Liebe das Beste in uns zum Vorschein bringt. Und eben verhindert, dass wir uns irgendwie selbst in die Scheiße reiten, weil wir Dinge verstecken und nicht anderen zeigen können und damit eigentlich uns selbst im Wege stehen.
Also, dass wir uns wirklich so zeigen können, wie wir sind, ja, authentisch sein können, ist eigentlich eine wahnsinnige Stärke der Vineyard-Bewegung. Ich habe mal das Gefühl, manchmal möchte ich fast, dass die Leute ein bisschen mehr Masken tragen, weil alles geteilt wird oder wirklich vieles geteilt wird. Aber am Ende ist es gut, weil es den Weg zu einem gemeinsamen Weg macht.
Es macht uns auch berührbar. Ich denke, gerade wenn wir jetzt von dieser Leiterkonferenz sprechen, wenn Leiter einfach abgehoben sind. Und ich bin echt dankbar für dieses Umfeld, wo wir wirken. Es geht nicht um uns. Wir sind nicht der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, sondern wir sind Teil einer größeren Geschichte. Ich bin ein Teil einer größeren Geschichte, die sich nicht um mich dreht. Er hat sich entschieden, seinen Plan und seine Geschichte durch uns zu schreiben. Von Anfang an, die Menschen verhauen es, er wählt sich Israel. Israel ist untreu, er bleibt bei seinem Plan. Er wählt einen kleinen Teil aus diesem Volk aus. Auch die verbocken es und er hat seine Geschichte nie geändert. Er hat nie seinen Plan geändert. Ihr schafft es nicht. Plan B, ich mache selbst. Nee, er ist dabei geblieben, er ist sich treu geblieben. Bis heute schreibt er seine Geschichte durch uns zerbrechliche Menschen. Das ist wohl das, was mich am absolut meisten beeindruckt und begeistert und dankbar macht und antreibt. Ein Motor eigentlich meines Lebens.
Wie war das, als Sohn von George und Martin Bühlmann aufzuwachsen? Das sind ja schon Persönlichkeiten in der christlichen Szene, deren Namen man kennt, Menschen mit Einfluss und dann ist da der Sohn. Wie war das?
Eben, das war für mich ganz komisch, weil ich dieses Erlebnis hatte mit 14 und ich meine, da war die Vineyard 3 Jahre alt, also die Vineyard Bern. Das war jung, das war früh, die war noch nicht groß. Aber da ist bei mir der Groschen gefallen, dass ich nichts für meine Eltern spielen muss, nur weil ich ihr Sohn bin. Und weil sie eben so authentisch waren. Weil es da nicht die 2 Versionen gab, war es für mich natürlich. Und es ist für mich schon ein Riesenprivileg gewesen. Eben, ich meine, ich war 12, 13, als wir das erste Heilungsseminar hatten und ich erlebt habe, wie ich mit anderen zusammen für einen Mann gebetet habe, der auf einem Auge blind war und plötzlich schreit er und jubelt, weil sein Auge aufging. Wenn du das Privileg hast, in jungen Jahren solche Dinge zu erleben, das prägt dich. Das hat meinen Glauben früh geprägt. Die Realität seiner Gegenwart. Familienleben, Gemeindeleben, Gotteserleben, dass alles irgendwie authentisch zusammengekommen ist. Das war schon richtig cool.
Wo warst du herausgefordert?
Nun, von meiner Persönlichkeit her bin ich eher auf der positiven Seite des Lebens. Wenn ich an meine Teenie-Jahre zurückdenke, hey, so komisch das klingt, ich habe alle 3 Monate auf die neuen Anbetungs-CDs von Vineyard gewartet. Touching the Father's Heart, und ich habe Stunden angebetet. Mein Aufwachsen war echt von der Gegenwart Gottes geprägt. Das war mein Umfeld. Ich war ein ökonomischer Student. Ich habe getan, was getan werden musste und nicht mehr. Meine Noten waren deswegen mittelmäßig, aber da war der Glaube, der mich angetrieben hat. Ich hatte einen anderen Ort, wo meine Energie, meine Emotionen reingeflossen sind.
Okay. Wann war Glaube schwierig für dich?
Ich hatte nie eine Glaubenskrise. Ich hatte sicher in meinem Leben später dann auch Zeiten, in denen ich richtig herausgefordert war, so vor 5 Jahren, hat eine sehr, sehr schwierige Zeit begonnen. Aber auch in den schwierigsten Zeiten, wenn du erlebst, dass Gott eben seine Geschichte durch uns schreibt, mit unserer Unfähigkeit, mit meiner Unfähigkeit, mit meinen Grenzen, und dass er nicht immer triumphalistisch dafür schaut, dass wir nie Probleme haben, aber wenn wir herausgefordert sind, versprochen hat, dass er immer bei uns ist, da war gerade auch in den Herausforderungen, war seine Gegenwart der größte Schatz. Das war der Ort, wo ich mich hingeflohen habe. Mit ihm, der Ort, wo er mich bestätigt hat, mir geholfen hat, mich selbst anzuschauen, hinzuschauen, an Orten, wo ich hinschauen muss, andere Dinge eben nicht dran zu lassen, die ich nicht dran lassen darf. Und deswegen ist echt seine Nähe, das war von früh auf wahrscheinlich das Schönste und Größte und Wichtigste in meinem Leben. Egal, ob in den Höhepunkten oder in den Tiefpunkten des Lebens.
Hast du eine spezielle Art, wie du Gottes Nähe spürst, oder ist es sehr unterschiedlich?
Ich denke eben, dass dieses Erlebnis mit 12 schon sehr wichtig war. Weißt du, dieses, ich liebe dich und ich stehe zu dir, ganz egal, was du tust. 94, da war ich 20 Jahre alt, hat der Toronto-Segen begonnen und ich habe sehr schnell Gott physisch erlebt. Das heißt, sehr oft, wenn ich an ihn gedacht habe, habe ich zu zittern begonnen oder bin hingefallen. Und ich wusste, dass ja nicht Gott, der diese Dinge bewirkt, sondern das ist eine Reaktion meines menschlichen Körpers auf eine göttliche Berührung. Das heißt, es ist immer die Mischung aus Menschlichem und Göttlichem. Und ich habe das sehr real erlebt und sehr früh erlebt. Und da hatte ich in dieser Zeit, da war ich eben 94 mit meinem Vater auch zusammen in den USA. Ich habe dort in der Anaheim Vineyard ein 3-monatiges Praktikum gemacht. Und am ersten Wochenende im Gottesdienst, da ist der Geist gefallen und ich wurde interviewt, weil ich am Tag zuvor mit den Jugendlichen was erlebt hatte. John Wimber hat mich da mit auf die Bühne gerufen. Wir haben für die Leute gebetet und der Geist fiel. Und es war einfach grandios. In der Woche danach war mein Vater in einer Kleingemeinde gleich in der Nähe eingeladen. Und ich war am Morgen im Hotel, habe ich mir noch einen runtergeholt. Ich sagte, dann kam ich in diesen Gottesdienst und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe nicht gewagt, für jemanden zu beten. Dad hat mich dann gerufen, dass ich unbedingt für Leute beten soll. Und diese innere Stimme kam, du Heuchler. Gerade eben noch beschäftigst du dich nur mit mir, mit dir selbst und jetzt willst du den Geistlichen raushängen. Was für ein Heuchler. Und ich habe es nicht gewagt, für eine Person zu beten. Ich habe mich unrein gefühlt irgendwie. Und nach diesem Tag hat Gott zu mir zu sprechen begonnen. Und hat mir gesagt, hey Marius, ich wollte dich brauchen. Nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du keine Fehler hast, sondern weil ich die Menschen liebe und weil ich den Menschen dort begegnen wollte. Das war das eine, das hat mich schon ein bisschen weich gemacht. Und dann hat er mich gefragt, was denkst du, wann kannst du wieder beten? Musst du zuerst einige Tage etwas ein schlechtes Gewissen haben? So, ja, genau, ja, es wäre nicht richtig, gleich so wieder, es wäre nichts gewesen. Und dann sagt er, also sagst du zu mir, Jesus, du, was du getan hast, reicht nicht. Ich muss selbst auch noch ein bisschen zahlen. Und das ist mir eingefahren. Da habe ich gemerkt, dass ich mit diesem schlechten Gewissen, mit diesem Schamgefühl, Scham ist ja nichts Schlechtes, Scham ist ja etwas Gesundes. Aber an diesem Ort war das Schamgefühl eigentlich etwas überheblich. Und ich habe Jesus damit zum Ausdruck gebracht, was du getan hast, reicht nicht. Ich zahle auch noch. Ich muss noch etwas dazu tun. Und das ist mir dann so eingefahren, dass ich gemerkt habe, hey, jedes Mal, wenn ich eben irgendwas mache, von dem ich empfinde, dass es mich von ihm trennt, dann gibt es eine Möglichkeit, umkehren und zu ihm rennen.
Hey, ich bin dankbar, dass du die Geschichte erzählst. Ist eine krasse Geschichte, aber ich glaube, das ist stellvertretend für ganz viele Menschen, die genau das erleben, dass irgendwas passiert, wo wir denken, wow, das war nicht okay und vielleicht habe ich es sogar extra gemacht. Und dann trägt man diese Schuld mit sich und die Scham kommt dazu und Verdammnis. Und man denkt, man muss jetzt irgendwas abbüßen. Und Gott sagt, hey, ich bin der Gleiche, ja, ich habe mich nicht verändert. Und immer noch brauchst du Umkehr und Buße, wie auch vorher. Starke Geschichte. Und ich würde sagen, das ist wirklich auch ein großer Wunsch bei uns in Vineyard, dass wir so mit unserem Versagen umgehen, also dass wir unser Versagen als Straße benutzen, zu Gott zu rennen.
Ich meine, wer kennt nicht diese Situation? Du irgendwie machst du was nicht so gut, egal was es ist. Du ärgerst dich noch über dich selbst. Du kommst nach Hause und bist unhöflich zu deiner Frau und ihr habt Krach. Aber das hat nichts mit der Beziehung zu tun, sondern weil du da noch was mitschleppst. Und es hat dann Auswirkungen auf so viele weitere Lebensbereiche. nur weil du da was nicht loslassen konntest. Und ich habe eben in diesem Erlebnis dort gemerkt, dass der Feind eigentlich zwei Haupttaktiken hat, um zu versuchen, uns von der Gegenwart Gottes fernzuhalten. Weil seine Gegenwart ist dort, wo ich verändert werde. Gottes primäre Leinwand, an der er arbeitet, ist mein Herz. Wir wünschen uns immer Veränderung da draußen, dass er meinen Partner, meinen Chef, irgendwas da draußen verändert. Aber seine Arbeit bin ich. Er verändert mich und mein Herz. Und das geschieht in der Gegenwart Gottes. Und deswegen will der Feind versuchen, uns davon abzuhalten, seine Gegenwart zu suchen. Und die erste Taktik ist zu sagen, nein, das, was du tust, hier ist nicht so schlimm. Weil wenn auch banale Dinge, Krach zu haben mit deiner Frau, Dinge, die geschehen können, die nicht so schlimm sind, wenn wir sagen, das ist nicht so schlimm, dann brauchen wir Gott dort nicht. Und er ist ausgeschlossen von diesem Lebensthema. Und wenn dann was geschieht, dann kommt er und sagt, ui, das war jetzt wirklich schlimm. Du bist der schlechteste Ehemann. Dich kann man nicht brauchen. Und dann macht er plötzlich das Ding, das wir gemacht haben, so groß, dass dann die zweite Taktik, uns damit zu versuchen, von seiner Gegenwart abzuhalten.
Wow, die böse Stimme sagt, es ist nicht so schlimm, du brauchst Jesus da nicht mit reinnehmen, oder es ist zu schlimm, da kannst du Jesus nicht mit reinnehmen.
Ja, genau.
Wow, cool. Hey, Marius, cool. Wow, starker Start hier im Flow. Vielen Dank für deine Geschichte, dass du ja einfach dein Leben so teilst. Der Boxenstab dieses Jahr stand unter dem Motto, Gott schafft Momentum, aber du musst dich bewegen. Und diesen Begriff Momentum, den kannte ich vor allen Dingen so aus der Maschinentechnik und aus der Physik. Was meinen wir denn damit, dass Gott Momentum schafft? Erklär mir mal den Zusammenhang zwischen Gottes Initiative und meiner Reaktion.
Also wir haben uns tatsächlich im Vorfeld mit Momentum auseinandergesetzt. Gerade auch, weil wir spüren, hey, das ist was Neues, das sich ergibt. Der Gott ist Neues am Tun. Das ist nicht überall gleich sichtbar, aber wir sehen Gott am Wirken. Und wenn ich den Begriff Momentum höre, denke ich an Schwung, Dynamik, jemanden, der Fahrt aufnimmt, Bewegung, die entsteht. Und ich habe das zuvor schon gesagt, je älter ich werde, desto mehr begeistert es mich zu sehen, hey, wir sind Teil einer größeren Geschichte. Ich muss nicht erfolgreich sein im Leiten der Vineyard Bern. Das ist nicht mein primäres Ding, sondern meine primäre Berufung ist es, Teil seiner Geschichte zu sein. Er schreibt seine Geschichte durch ganz normale Menschen wie dich und mich. Auch der Kern des christlichen Glaubens ist es nicht, dass wir an ihn glauben. Das wäre ja hyperpassiv, sondern die Entscheidung von Gott, dass er durch zerbrechliche Menschen seine Geschichte schreiben will. Das ist dieser Hauptfokus. Und das bedeutet, zu tun, was er uns vormacht, was er vorbereitet. Es nimmt diesen Druck von mir, was produzieren zu müssen, was geschehen zu machen, in dem Sinne. Sein Momentum, mein Move, heißt, dass ich zuerst mal auf ihn schaue und diese Augen zu schärfen beginne. Jesus, wo bist du am Wirken? Wo lädst du mich ein, Teil zu werden von irgendwas, das du bereits am Tun bist, am Bewirken bist?
Gott schreibt seine Geschichte durch uns. Was für eine Ehre und was für ein spannender und abenteuerlicher Gedanke. Was passiert, wenn Gott etwas anstößt, einen Move macht, aber wir uns nicht bewegen, nicht mitbewegen? Hast du das mal erlebt?
Eben, das Coole ist ja, dass wir lernen, sein Wirken wahrzunehmen. Wie oft hatte ich einen inneren Impuls und habe ihm keinen Raum gegeben? Und dann versuche ich es beim nächsten Mal wieder. Ich denke da an die Geschichte von John Wimber, als ein Mann zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich habe keine Gabe der Heilung. Und die in der Vineyard glauben ja, dass der Heilige Geist die Gabe ist, das Geschenk ist und deswegen alle Geistesgaben durch jeden von uns möglich sind. Und John Wimber sagt ihm dann, hey, bete für 1000 Leute und komm zurück. Es ist eben nicht dieses Überzeichnete, es ist jetzt der Moment. Und wenn du es nicht packst, hast du es verpasst. Und dieser Druck, dieser Leistungsdruck, den wir aus unserer Gesellschaft wahrnehmen, weil wir keine Orientierung mehr haben und jetzt jeder selbstverantwortlich dafür ist, Geschichte zu schreiben, den nimmt er uns vollkommen weg. Und es ist dieses Entspanntsein der Partnerschaft mit ihm. Und so, wenn ich mal einen Impuls nicht wahrnehme, dann versuche ich es nächstes Mal wieder. Und deswegen ist dieses Momentum gar nicht so hoch hängen, sondern die Frage ist ja, werde ich im Kleinen, bin ich offen für sein Reden, für sein Wirken? Ist mein Leben offen für andere Menschen? Egal, was geschieht, was sich anfühlt, das ist klein und unscheinbar, aber in diesen kleinen und unscheinbaren Momenten kann manchmal unglaublich viel geschehen, von dem wir häufig gar nichts erfahren.
Ich würde mal gern zurückgehen zu dem Punkt vorher, der hat mich nämlich auch sehr beeindruckt, wo du gesagt hast, hey, wenn ich ein Momentum Gottes verpasse, dann nehme ich halt das Nächste, wie ein Surfer, der sagt, wenn ich die Welle verpasst habe, die Nächste kommt, die Nächste kommt, die Nächste kommt. Und so ist Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter Chance eigentlich für uns. Ich finde es unglaublich entlastend, weil es wirklich gegen den Perfektionismus spricht und auch so einen Stress von uns nimmt. Und das Ganze wirklich eher zu einem Abenteuer macht, also zu einer positiven Herausforderung. Und die Frage ist eigentlich, wie bleiben wir angeschaltet für Gott?
Das war eigentlich ein Bild, das ich letzte Woche am Boxenstopp auch gebraucht habe, weil wir sehen an einigen Orten, dass Dinge in Bewegung sind. Beispielsweise eine Studie aus England, eine aktuelle Studie der Bible Society, die zeigt, dass Gottesdienstbesuch von 18- bis 25-Jährigen in den letzten 7 Jahren sich vervierfacht hat. Also das merkt man manchmal gar nicht, aber da ist sich was am Verändern. Gespräch mit einem Gymnasiallehrer in der Schweiz, der eine ähnliche Beobachtung macht, da ist sich was am Bewegen. Und die Frage war, baut sich da sowas wie eine Welle auf? Und ich habe heute Morgen gerade noch mit Ed Purick, eine Legende der Vignette-Bewegung, dessen Thema die Vaterliebe Gottes ist. Ich habe mit ihm über Surfen gesprochen und er sagte, hey, du musst die Wellen kennen, du musst wissen, wo sie brechen. Und das hat damit zu tun, wie der Boden unten beschaffen ist. Und deswegen für uns so diesen Blick zu gewinnen, Jesus, wo bist du am Wirken? Und uns dann darauf einzulassen. Eben nicht, ich muss jede Welle nehmen, das kannst du schon gar nicht. Wenn du siehst, wie viele Wellen sich im Meer bewegen, du kannst nicht jede nehmen, aber dich vorbereiten, sensibilisieren, wahrzunehmen, was er tut.
Ja, hey, zurückblickend auf den Boxenstopp, nenn mir mal 2, 3 Wellen, die du in Vineyard Dach wahrnimmst, wo du denkst, diese Wellen müssen wir eigentlich nehmen.
Also ich würde es eben fragend sagen. Ich würde die Frage stellen, entwickelt sich da eine Welle? Es gibt schon einen Ort, wo ich sehe, hey, da geschieht gerade was. Kann ich vielleicht auch sagen, wie das bei uns in Bern gelaufen ist. Ich habe eine Frau aus der Regierung der Stadt Bern angefragt, zu den Leitern der Allianzgemeinden in Bern zu sprechen. So mit der Frage, wo sehen Sie unseren Auftrag, unseren Beitrag in dieser Stadt? Ich habe ihr gesagt, dass sie auch kritisch sein dürfe und herausfordern darf. Und das war kurz nach dem Beginn des Ukraine-Konfliktes, als sie da bei uns war. Sie hat uns gesagt, hey, wir brauchen euch. Wir als Stadt, wir können nicht so schnell handeln wie ihr. Das geht längere Prozesse. Ihr könnt praktisch und schnell helfen. Und dann sagte sie am Schluss und schaut, dass ihr etwas gegen die Traumata der ukrainischen Flüchtlinge macht oder etwas für die Traumata der ukrainischen Flüchtlinge macht. Viele Christen haben am Anfang geholfen, Menschen aufgenommen, Geld gespendet, Sachspenden und. Aber dann war die Frage, was tun wir jetzt für die Ukrainer, die hier sind? Und wir haben 2, 3 verschiedene Dinge ausprobiert. Also Deutschkurse haben wir angeboten, aber mehr sowas, wo sie sich treffen können. Das erste hat nicht funktioniert, das zweite ist nicht gekommen. Und dann sind wir da durch unsere Beziehungen auf ökumenischer Ebene mit der jüdisch-messianischen Gemeinde aus Kiew, ist da was entstanden, dass mein Vater und der Rabbi Boris Grischenko gesagt haben, hey, lass uns doch zusammen was ausprobieren. Und so haben wir in Bern noch ein halbes Jahr später die ukrainische Community gestartet. Und ohne dass wir das so geplant haben, sind in den ersten Monaten 500 Personen durch einen Traumakurs gegangen. Und ich konnte der Gemeinderätin hier aus Bern dann zurückschreiben, hey, wir haben Ihren Auftrag ernst genommen. Da sind hunderte von Menschen durch diesen Kurs gegangen. Und das war ein spezieller Moment. Aber da war das Suchen. Die ersten Bemühungen, die haben nicht gefruchtet. Erst als wir mit der jüdisch-messianischen Gemeinde aus Kiew zusammengekommen sind, ist echt was in Bewegung gekommen. Und das sind jetzt, ich würde sagen, ist eine dreistellige Zahl von Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. die wir nicht jetzt im Gottesdienst der Vineyard Bern sehen. Die jetzt nicht, weißt du, das ist nicht so sichtbar. Wir haben seither an 6 bis 10 Orten solche Gemeinschaften gestartet. Jüdisch-messianisch Vineyard gemeinsam so ein Projekt. Und das, da ist echt, da ist der Segen Gottes drauf. Natürlich immer mit vielen Fragen, aber dieser Mut, was auszuprobieren, dem Raum zu geben, ist in dieser Situation ganz wichtig. Und ich sehe, da sehe ich echt was läuft. Und es ist ja nicht nur jetzt die ukrainische Community, ich sehe in Dach generell, in Bern haben wir eine, gleichzeitig auch noch eine kurdische Gruppe, wir haben die Lavinia, aber diese kurdische Gruppe, da sind sich Dinge am Bewegen, gerade auch eben mit Menschen aus anderen Kulturen. Da wirkt Gott, da begegnet Gott Menschen, dem geben wir Raum und dem Raum geben heißt immer auch viele Fragen zulassen, überfordert sein, nicht wissen, machen wir jetzt das Richtige, Hilfe, das bringt Fragen oder Probleme mit sich, die wir zuvor nicht haben. Ich habe ein zweites Bild, wo ich sehe, hey, das ist echt, da ist eine Welle. Und zwar war es spannend, dass ich letztes Jahr in meinem Umfeld 6 oder 7 Personen hatte, die auf dem Weg waren, Jesus kennenzulernen, sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und das aus der Nähe zu beobachten, war sehr spannend. Auch die Dynamik, die da geschieht. Und mir ist aufgefallen, dass bei jeder dieser Personen jemand da war, der früher mal den Glauben mit ihr geteilt hat. Und als dann die Menschen an den Ort kamen, wo sie interessiert waren, wo das Interesse erwacht ist, da wussten sie, an wen sie sich wenden können, ja, mit ihren Fragen. Oder hey, ich möchte mehr wissen über diesen Jesus. Und es hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir unseren Glauben teilen. Und wenn ich sage Glauben teilen, heißt das nicht, dass wir den Menschen die Bibel um den Kopf schlagen oder sagen, wie sie leben müssen, sondern wie John Wimber das sagte, tell your story, tell his story. Erzähl deine Geschichte, erzähl seine Geschichte. Ja, und das ist schon, das berührt mich und bewegt mich zu sehen, hey, sind unsere Leben offen für andere Menschen oder dreht sich unser Glaube nur um uns selbst? Mhm. Und dort, wo wir anderen Menschen Anteil geben, schaffen wir die Möglichkeit, dass wenn bei ihnen was geschieht, dass sie wissen, zu wem sie gehen. Vielleicht eine kleine praktische Geschichte, es war nicht eine der 6, 7 Personen, sondern ich habe Anfang Jahr einen jungen Mann, den ich noch nicht kenne, der brauchte Hilfe, der musste ins Spital und ich habe mich dann entschieden, ich lege mal meine Arbeit nieder und ich fahre den. Der hat das in einem Chat gepostet. Und auf dem Weg ins Spital hat er mir erzählt, wie er letztes Jahr, der ist 20 Jahre alt, wie er letztes Jahr ein medizinisches Problem in der Stadt hatte, umgefallen ist. Und da war ein junger Mann, war unser Jugendleiter, der hat sich einfach Zeit genommen, hat angehalten, sich unterbrechen lassen, hat sich um ihn gekümmert, dass er medizinisch versorgt ist. Und irgendwie am Ende hat er ihn gefragt, ob er irgendwie religiös sei oder so. Der sagte, ja, schon interessiert, aber nicht, geht nicht in die Kirche, hat ihn eingeladen. Und so ist dieser junge Mann zum Glauben gekommen. Einfach, weil jemand angehalten hat und ihm praktisch geholfen hat. Und zu merken, das sind diese kleinen Dinge, das Wirken Gottes, ist meistens nicht irgendwie ein Donnerschlag oder so, sondern die Frage, lasse ich mich unterbrechen und habe ich Raum für Menschen in meinem Leben?
Also wir alle lieben die großen Brecher, die großen Wellen, wenn die rauschen und so. Aber jede große Welle beginnt im Grunde ganz klein. Von der Entwicklung einer kleinen Welle, zur großen Bewegung, zum Riesenmomentum können ein paar Jahre vergehen und wir wissen das oft gar nicht.
Ja, und eben, ich bin nicht alleine. Wir schreiben seine Geschichte. Ich muss nicht meine Geschichte schreiben. Wir müssen nicht make Christianity great again. Das macht er. Make Vineyard great again. Make was weiß ich was. Sondern ich bin ein kleines Rad in seiner großen Geschichte, die er schreibt. Und ich kann mich einlassen auf etwas Größeres. Und ich muss deswegen mich selbst auch nicht zu hoch stellen, zu wichtig nehmen.
Gott schreibt seine Geschichte durch uns, ist eigentlich eine Weltsicht, die wir umarmen müssen.
Ja, ich meine, wir haben in der letzten Zeit immer wieder gehört, wie Leiter gefallen sind. Vorbilder ein ungutes Ende genommen haben. Und ein Teil darin ist, dass wir uns selbst zu wichtig nehmen. Weißt du, dass wir Menschen einen Platz geben in unserem Leben, nehmen wir prophetische Menschen, wo wir nicht verstehen, auch wenn sie prophezeien, ist immer die Mischung aus Menschlichem und Göttlichem. Es ist nie dieser hypergeistliche, überzeichnete Mensch, Weil plötzlich kriegt er den Platz Gottes in unserem Leben und er kriegt einen Platz, den er selbst gar nicht halten kann, dem nicht zugedacht ist. Und da ist das Fallen dann nahe. Und deswegen das Verständnis, hey, wir sind unglaublich wichtig, weil er schreibt die Geschichte durch uns, aber wir müssen uns gleichzeitig nicht zu wichtig nehmen, weil wir schreiben nicht unsere Geschichte. Es geht nicht um the Marius Pullman Ministries. Es geht um Gottes Geschichte, die er durch einfache Menschen schreibt. Und ich glaube, da können wir echt noch einen Schritt gehen, dass wir Menschen nicht zu viel Druck auflegen, nicht zu viel von ihnen erwarten. Und das Zweite, was uns nämlich bewirkt, ist zu merken, hey, dann kann ich das auch. Weil wenn der Druck so hoch ist, dann wage ich nicht, irgendwas auszuprobieren.
Mir fällt ein, was John Wimber gesagt hat, wir sind Kleingeld in Gottes Tasche und er kann uns ausgeben, wo er will.
Ja.
Und wenn alle ihr Kleingeld zusammenlegen, dann kommen eben auch ganz schöne Summen beisammen.
Und das zu wissen, hey, ich bin wichtig, ich schreibe seine Geschichte. Ich bin aber nicht der Einzige. Er schreibt seine Geschichte mit ganz vielen anderen und ich bin Teil dieser größeren Geschichte. Das ist richtig cool.
Hey Marius, wir reden drüber, dass Gott Momentum schafft, aber dass wir uns bewegen müssen. Und ich habe mal so überlegt, was sind eigentlich unsere Gegner? Warum fällt es uns manchmal so schwer, uns zu bewegen? Und drei Dinge sind mir so aufgefallen. Das erste ist Angst vor Neuerungen, dann Bequemlichkeit und eingerostete Strukturen. Durch was stehen wir in Vineyard am meisten in der Gefahr, Momentum zu verpassen?
Wenn ich mal auf der persönlichen Ebene nachdenke, würde ich noch sagen Stolz. Dieses Kleindenken von mir, nein, ich bin nicht so wichtig, ist eigentlich nur Stolz, der sich in demütiger Verkleidung versteckt. Dieser Stolz ist sicher eine Sache auf der persönlichen Ebene. Wenn ich jetzt an die Vignette-Bewegung denke, da hat Dave Workman an der Konferenz richtig gut auch über Integrität gesprochen. Auf der einen Seite persönliche Integrität, tun wir, was wir sagen. Die zweite Ebene war die Integrität unserem Auftrag gegenüber. Tun wir als Vignettes eigentlich wirklich, was wir sagen, wofür es uns gibt? Und das Dritte, was er dann erwähnt hat, ist die systemische Integrität. Und er hat das Bild des menschlichen Körpers verwendet, der ja auch, du hast den Blutkreislauf, du hast da ein Verdauungssystem und so weiter, die Nervenbahnen. Na, du hast verschiedenste Kreisläufe, die eigentlich einen gesunden Menschen ausmachen. Und Dave Workman hat richtig gut erklärt, wie wichtig eben die Integrität von solchen neuen Systemen, hat er sie genannt, im Gemeindeleben sind, die zusammenarbeiten sollten. Und ich denke, in Vignette sind wir manchmal so, es ist cool, dass wir dem Geist Raum geben und spontan und flexibel sein wollen, aber damit der Körper spontan sein kann, müssen diese Systeme funktionieren. Und wenn eines dieser Systeme erkrankt, hat das Auswirkungen auf den ganzen Körper. Und ich denke, da lohnt es sich hinzuschauen, eben die Integrität der Systems, der Prozesse, das ist etwas, was wir auch mitnehmen.
Also einen ehrlichen Systemcheck machen in den Gemeinden,
ja,
zu gucken,
genau.
Okay, machen wir hier eigentlich nur Theater an der Stelle oder ist es wirklich das, was wir machen wollen und machen sollen?
Mhm.
Integrität. Hat was mit Planung zu tun auch? Also ja, auf Gottes Impulse reagieren, aber trotzdem langfristig vorbereitet sein und eine Strategie haben. Was für Gegner siehst du noch, die uns hindern könnten, Momentum zu verpassen?
Wenn du so willst, leben wir in einer individualistischen Zeit. Und wir Christen sind genauso, das ist die Kultur, in der wir leben. Es ist das Wasser, in dem wir schwimmen. Und ich denke, dass wir manchmal zu individualistisch unterwegs sind. Und gerade wenn wir dann denken an eben an so Systeme, das hat mit Gemeinschaft zu tun. Und eben dieses bewusste sich einbringen in Gemeinschaft, sich selbst beschränken, im Wissen zusammen erreichen wir mehr als alleine. Wo ich mich einbringe in was Größeres, mit allen Grenzen, die das mit sich bringt, da können wir mehr bewegen als alleine. Und gerade wenn ich an die westliche Welt denke, wo eben jetzt zum Beispiel auf der Website der Stadt Bern steht, dass Einsamkeit das größte Leiden der heutigen Zeit ist. Das ist logisch. Wir haben verlernt, Beziehungen und Gemeinschaft zu pflegen. Und wenn wir da das wiederentdecken können, da ein Vorbild geben können. Ich denke, da können wir viel bewegen. Aber das ist eben auch so etwas, was diesem Momentum entgegensteht, wenn wir das nicht tun.
Also würde das heißen, ganz praktisch, einfach mal mitmachen, wo andere in Bewegung schon sind und nicht so sehr zu überlegen, was ist eigentlich meine persönliche Vorliebe?
Das kann ganz vieles heißen. Das ist eine Möglichkeit, ja, genau. Also, aber es beginnt mit Beziehung. Es beginnt damit, dass mein Leben nicht so voll ist, keinen Platz für andere zu haben. Das beginnt damit, dass ich Raum für andere Menschen schaffe. Und das beginnt damit, dass ich anderen Raum zu schaffen beginne. Als Leiter etwas unglaublich Wichtiges, wenn ich, und ich merke, das fordert mich ja immer wieder raus. Als Leiter ist, Leiterin und Leiter ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, Raum für andere zu schaffen. Nicht selbst zu glänzen, alles selbst zu tun, sondern wie können wir die Spielfelder für Menschen öffnen, für andere Menschen.
Also im Grunde würde es darum gehen, die Beziehung untereinander vor die Aufgabe zu stellen. Wenn wir jetzt die Leiter der Vineyards ansprechen oder die Mitarbeiter in den Vineyard-Gemeinden und wir merken, eigentlich bin ich wahnsinnig am Machen, aber ich bin eigentlich gar nicht in der Beziehung zu den Menschen, für die ich die ganze Zeit aktiv bin. Was rätst du denen?
Ich denke, das ist eine Realität, die wir alle schnell erleben, weil wir in einer sehr geschäftigen Zeit erleben. Und es geht ja dann nicht nur um die Tätigkeiten in der Vineyard. Da kommen noch Erwartungen in der Familie, wahrscheinlich an der Arbeit für viele auch noch dazu. Und ich merke schon Momente des Innehaltens. Ich habe ja begonnen mit diesem Ruherhythmus am Anfang, den zu erwähnen. Und ich merke, dieser Ruherhythmus ist für mich unglaublich wichtig, weil ich habe einen wöchentlichen Ruhetag, den ich weitgehend halte. Ich habe mit Gott abgemacht, drei Wochen im Jahr mit der Familie Urlaub zu machen. Das ist nicht immer spektakulär, aber das heißt, da gibt es diese Ruhezeiten, wo wir Zeit zusammen haben. Und ich habe die Abmachung, dass ich zweimal im Jahr einen Einsatz mache. Das mache ich eigentlich auch meistens. Und das ist immer auch mit anderen Menschen. Und ich merke, diese Zeiten der Erneuerung sind für mich unglaublich wichtig, weil sie mir eben helfen, mich selbst zu reflektieren und Raum für ihn zu schaffen und auch Raum für andere Menschen dann zu schaffen.
Momentum schafft ja immer auch Veränderung. Und Veränderung ist für uns immer herausfordernd. Wie sieht eine Gemeindekultur aus, die Veränderung nicht nur aushält, sondern willkommen heißt und herbeiwünscht?
Wie sieht sie aus? Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Wenn du sie beantworten kannst, sag's mir unbedingt. Ja, aber ich denke, etwas, was ich sehr schätze an der Vigne Bern beispielsweise, ist, dass Großzügigkeit Teil unserer Kultur ist. Und Großzügigkeit heißt ja nicht nur Finanzen, sondern Gastfreundschaft ist ein Ausdruck von Großzügigkeit. Und vergeben zu können, ist ein Ausdruck von Großzügigkeit. Also so hast du wie drei eigentlich Aspekte von Großzügigkeit, Gastfreundschaft, das finanzielle Geben, die Bereitschaft zu vergeben. Und ich glaube, alles ist in Veränderungsprozessen unglaublich wichtig, weil du wirst Fehler machen, also musst du vergeben können. Ich glaube, etwas, was ich liebe an der Vineyard, ist das, was uns miteinander verbindet, ist das Dreieck aus Vision, Werten und Beziehung. Vision, wofür leben wir? Und das ist eine Reich-Gottes-Perspektive. Es geht uns um sein Reich. Es geht uns nicht um uns selbst. Und zweitens, es sind die Werte, die uns verbinden. Die Erwartung der Kraft Gottes, dass wir der Gegenwart Gottes Raum lassen, dass wir uns den Armen verschenken, dass wir uns bewusst sein, dass wir eine heilende Gemeinschaft sind. Gleichzeitig zu wissen, dass wir ein Gemüse in der Suppe sind und wir eingeladen sind, den ganzen Leib zu umarmen. Und das heißt, weil wir werteorientiert sind, weil die Vision uns verbindet und nicht Doktrin oder auch nicht eine Praxis, die jeder gleich machen muss, hat es Raum für Entwicklung. Das ist mal das Positive, wenn ich das anschaue. Zweitens gibt es auch einen Rahmen vor, der zeigt, wie ist das Spielfeld. Und ein Rahmen ist immer wichtig. Und wenn der Rahmen geklärt ist, und ich denke, über diese Kingdom-Perspektive und unsere Werte haben wir einen gut geklärten Rahmen, dass dann die Frage ist, wie können wir anderen Menschen Raum schaffen. Also eben auch Menschen, die anders an Dinge rangehen, als wir selbst an diese Dinge rangehen würden.
Welche Rolle spielt unsere Bereitschaft, Wagnisse einzugehen?
Ja, die Risikobereitschaft kommt natürlich, ist immer Teil davon auch. Aber ich glaube jetzt, ich kann mich täuschen. Wenn ich die Vigne Bern anschaue, wir haben so vieles ausprobiert. Ich glaube jetzt, Risikobereitschaft ist da nicht unser größtes Problem, sondern wir sind bereit, Dinge auszuprobieren. Die Frage ist mehr, sind wir auch bereit, Dinge, die wir ausprobieren, durchzuziehen und eben Systeme, die zusammenhalten.
Spannend. Also ein Gegner von Momentum könnte demnach sein, auch ständig nach was Neuem zu suchen und nicht lang genug an der gleichen Stelle zu bohren.
Es war für mich so berührend, auch am Boxenstopp von dieser Frau aus der Türkei zu hören. Da war eine Gemeinde, die ist vor 50 Jahren gegründet worden. Das waren eine einstellige Zahl Personen, die noch in dieser Gemeinde waren. Dann kam das Erdbeben. Und die haben sich einfach verschenkt und haben sich gekümmert. Und die ist jetzt über 80 Personen. Also die sind zum Glauben gekommen. Und die Frau hat erzählt, wie Menschen Träume hatten von Jesus, wie sie Begegnungen hatten, Jesus wirklich physisch begegnet sind und wie da eben diese Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich habe diese Gemeinde schon besucht und ich habe da zur Frau gesagt, die sie mitgegründet hat, hey, jetzt nach 50 Jahren siehst du die Frucht deines Lebens. Du hast dein Leben da reingesät. Und das hat sie in einem widrigen Umfeld, wo sie durchaus viel Schwieriges erlebt haben. Und jetzt zu sehen, nach 50 Jahren geschieht da was Unglaubliches. Also das Dranbleiben, das lohnt sich.
Das Thema ist, Gott schenkt Momentum, aber wir müssen uns bewegen. Wir müssen mitmachen und wir dürfen mitmachen bei dem, was Gott tut. Was wünschst du dir bei dem Thema Momentum für die Vineyard-Bewegung in den nächsten 2 bis 3 Jahren?
Ja, ich denke wirklich, diese Frage, leben wir für uns selbst oder haben wir den Blick von uns selbst weggelenkt. Auf diese Frage, Jesus, was willst du tun? Da wird er immer mit Menschen antworten. Also ist die Frage, wie sehr interessiere ich mich für andere Menschen? Wie offen ist mein Leben für andere Menschen? Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir wünsche für uns, dass wir uns dieser Frage stellen und wirklich eben als Privatperson, aber genauso als Gemeinschaft und dort ehrlich sind mit uns selbst. Wo leben wir das? Und eben dann, wenn ich gerade sehe, dass dann Offenheit sich zeigt, gerade auch unter jüngeren Menschen. Wie nehmen wir das auf? Bereiten wir uns vor, diese Welle zu reiten? Das heißt, da sehen wir, da bricht die Welle regelmäßig. Was tun wir, um uns vorzubereiten? Was tun wir, um darauf zu antworten? Aufs Brett zu stehen, auch wenn es bei den ersten 20 Malen wahrscheinlich beim Surfen sehr unbeholfen aussieht und mit einem Sturz endet. Was tun wir dort, wo wir sehen, dass Gott wirkt, uns darauf einzulassen? Und ich hoffe, dass die Vineyards sich diese Fragen stellen.
Was wünschst du dir noch?
Eben dieses Verständnis, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Das bedeutet eben immer auch in Gemeinschaft zu leben, voneinander zu lernen, einander zu segnen, miteinander unterwegs zu sein. Und das ist eine echte Freude, das zu sehen. Eben am Boxenstopp ist das zum Ausdruck gekommen, beispielsweise dadurch, dass die Anbetung so laut war wie noch kaum je. Aber sie war nicht laut wegen der Band, sondern weil wir Teilnehmer so laut mitgesungen haben. Und da war etwas spürbar von diesem Miteinander, von diesem gemeinsamen Hunger, dem gemeinsamen Ausstrecken nach ihm. Und das war wunderschön und das wollen wir unbedingt erhalten. Und die 2 Werte, die uns wichtig sind, Barmherzigkeit, dass wir uns weiter um die Armen kümmern, die Schwachen kümmern und uns danach ausstrecken, seine Kraft sichtbar zu machen, weil sein Reich kommt, indem dort, wo seine Gegenwart kommt, kommt seine Kraft. Und dem wollen wir Raum geben und da wollen wir wachsen.
Was sagt Jesus in diesen Tagen zu Vineyard Dach?
Hey, es ist einfach, es ist nicht kompliziert. Es ist wirklich die Frage, wie leben wir mit offenen Herzen und offenen Augen, offenen Leben in der heutigen Zeit? Er führt uns Schritt für Schritt. Teil seiner Geschichte zu sein, heißt, wir haben nicht den Druck, selbst Geschichte schreiben zu müssen, was produzieren zu müssen. Aber dort, wo wir sehen, dass er wirkt, lasst uns dort miteinander offen sein, Raum geben, anderen Menschen Raum geben. Ja, das wär's.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Heute im Stream mit mir war Marius Bühlmann aus Bern. Ich bin Christian aus Hamburg und wünsche allen Hörern und Hörerinnen eine super Zeit und vergesst nicht, im Flow zu bleiben. Bye bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.